Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir wollen uns diese Woche mit einigen Themen beschäftigen, denn wir müssen darauf zurückschauen, auf das, was in der Nationalmannschaftswoche passiert ist bei den Herren. Wir haben darauf schon, wie Deutschland sich gegen Dänemark geschlagen hat. So, wir können ja schon mal verraten, das war nicht sonderlich erfolgreich. Natürlich auch den Blick werfen auf die EM-Qualifikation, denn dort auch ist die heiße Phase jetzt so langsam eingetreten. Und natürlich auch den Blick drauf auf die Frauen. Da gibt es einiges an Personalien und auch eine Überraschung eigentlich am Sonntag. Müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Müller und heute habe ich einen Gast an meiner Seite und einen Experten neben Robin Bulut. Hallo Robin.
Hallo Sebastian, schön wieder mit am Start zu sein. Und ja, das Länderspielwochenende und mehr natürlich noch die Damen etc. pp. Revue passieren zu lassen.
Ja, lass uns doch direkt mit den Männern anfangen. ERF Eurocup ist ja, wo die deutsche Mannschaft mitspielt. Als Gastgeber sind sie dann auch da mit dabei. Ja, zweites Mal gegen Dänemark stand an. Die Dänen war ja schon vorher klar, es wird eher so eine B-Mannschaft. Einige Topspieler waren gar nicht mit dabei. Natürlich trotzdem immer noch ein hochbesetzter Kader, muss man auch sagen. Wenn Aaron Menzing der zweitbeste Spieler, also der in der B-Mannschaft ist, das ist schon sehr, sehr bezeichnend. Ja, was soll man sagen? Beide Spiele sind relativ klar in Dänemark gegangen. Hinspiel gewinnt es mit 30-23 in Dänemark. Rückspiel in Deutschland gewinnt sie mit 28-21. Und ja, vielleicht als Grundfazit, Robin, das ist schon immer noch mindestens ein Klasseunterschied zwischen uns und Dänemark.
Ja, mindestens eine Klasse Unterschied. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich würde vielleicht sogar sagen 1,5 bis 2, wenn die Dänen ihr zweites Gewand aufspielen lassen und teilweise Jungs aus der dritten Reihe eine Chance geben und das DRB-Team trotzdem so dahergespielt wird. Da kann ich dann nur den Bundestrainer Alfred Gislason zitieren. Sehr enttäuschend. So hat er es formuliert und ich finde, er hat vollkommen recht. Er hat auch noch gesagt, mit dem Adler auf der Brust wollen wir andere Ergebnisse haben. Das klingt sehr reißerisch, aber trifft den Nagel auf den Kopf. In beiden Spielen hatte die deutsche Mannschaft ja keine Chance. Zu keinem Zeitpunkt hat man gemerkt, dass die Dänen wirklich immer das Spiel kontrolliert haben und immer in der Lage waren, 1, 2, 3 Gänge hochzuschalten. Die deutsche Mannschaft hat in der Abwehr komplett am Limit gespielt. Julian Kösters Fehlen hat man extrem bemerkt. Es wurde gesagt, im Lehrgang vor den beiden Spielen wurde extremer Fokus auf die Abwehr gelegt, um eben genau das zu trainieren, zu üben, auszuprobieren. Wie kann es funktionieren, wenn nicht Goller und Köster den Innenblock bilden? Ergebnis, es funktioniert nicht, sage ich mal. Im ersten Spiel wurden wenigstens vorne noch Lösungen gefunden. Im zweiten Spiel war es hinten ein bisschen besser, vorne aber eine absolute Offenbarung, meiner Meinung nach. Die Deutschen sind mit fast so gerade zweistellig in die Halbzeit gegangen und hatten auch nach 50, 52 Minuten gerade mal 15 Tore auf der Uhr. Das ist dann bei einer Toranzahl von Juri Knorr im zweiten Spiel, lass mich lügen, waren es 7, glaube ich.
Das waren so 8, meine ich.
8, da wirft Juri Knorr fast die Hälfte aller Tore. Also da müssen wir uns wirklich...
Nee, waren sogar 9. Waren
ja, sogar 9 sogar. Dann ist es die Hälfte im Endeffekt fast. Da müssen wir uns richtig, richtig Gedanken machen und noch mehr hoffen, dass Julius Kühn, Sebastian Heimann und Co. wieder zurückkommen, weil... Ich will mich jetzt nicht auf ihn einschießen, Lukas Stutzke, wir beide haben schon oft genug drüber gesprochen, aber neben Lukas Stutzke waren für mich auch Kai Häfner und Christoph Steinert erschreckend schwach.
Ja, also ich bin da bei vielen Dingen mit dabei. Also klar, die Abwehr hat ja schon teilweise ganz in Ordnung gemacht. Auch gerade so jetzt, wenn wir das zweite Spiel auch nehmen, da habe ich schon das Gefühl gehabt, da haben sie gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen wirklich schwer gemacht. Natürlich auch hinten raus hast du einen Andi Wolf, der wirklich gut gehalten hat, ein tolles zweites Spiel gehabt. Im ersten war er nicht so stark, ne? Ich glaube nur 30% Quote, aber im zweiten Spiel 36%, 15 Paraden. Also da war ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt, weil sonst wäre das schon zur Halbzeit deutlich geworden. Ich glaube, schon zur Halbzeit hat er, glaube ich, 8 Paraden oder so gehabt und dann wirklich freie Dinger weggenommen. Aber ansonsten, das ist offensiv, das ist so wenig. Also wirklich. Also wenn ich mir angucke, es fehlt von dem Nationalmannschaftsteam aus der EM, fehlt eigentlich nur Julian Köster. Aus dem Rückraum, wenn man das jetzt mal so sieht, ne?
Und Philipp Weber.
Okay, aber gut, Philipp Weber, naja, sagen wir mal so.
Hat bei der EM definitiv keine tragende Rolle gespielt, ja.
Genau, klar, natürlich Lukas Witzke hat da schon auch gerade in der zweiten Rolle auch zur Entlastung von Juri Knorr beigetragen. Okay, auf jeden Fall sollten wir auch nicht unerwähnt lassen. Aber das war nicht das, was wir bei der EM gesehen haben, also bei der WM gesehen haben. Das war so schwach. Wie gesagt, wir schießen unseren Lukas Stutzke ein, dem ich eigentlich gar keinen Vorwurf machen will. Er hat das gezeigt, was er kann. Das ist aber einfach nicht ausreichend, um gegen Dänemark mitzuhalten. 4 von 12, seine Quote über beide Partien. Tut mir leid. Also ein Steineschmeißer kann ich auch, das kriege ich auch hin, 4 von 12 wahrscheinlich. Also jetzt nicht böse oder so gegen ihn gemeint und wir schießen es wirklich auf ihn ein, aber es ist eigentlich das Zeichen dafür, dass wir auf dieser rückkommenden Position einfach so große Not haben, dass wir hoffen müssen, dass Julius Kühn, der ja auch, sagen wir mal so, auch gerne mal so eine Quote von unter 50% hat, natürlich auch, ne, das kennen wir auch. Und Sebastian Heimann, der wir alle sehen wollen, aber wir auch natürlich auch wissen, dass er natürlich auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit leider hat. Das müssen wir einfach leider so mitsehen. Und das ist halt einfach auch Rückraum rechts. Es ist so enttäuschend einfach zu sehen, in der zweiten Halbzeit gegen Dänemark im zweiten Spiel 15 Minuten lang ohne eigenes Feldtor. 15 Minuten. Das geht nicht. Also damit wirst du bei der Heim-EM keine Medaille holen. Es tut mir leid. Also es war ganz, ganz schwach. Also das war ein deutlicher Schlag ins Kontor und auch noch ein deutlicher Beweis dafür, dass diese deutsche Mannschaft noch nicht bereit ist für eine Medaille bei einem Großturnier.
Ja, ich stimme dir voll und ganz zu und ich muss sagen, es war echt ein heftiger Dämpfer. Ich bin positiv und ja doch auch ein bisschen euphorisch aus der Weltmeisterschaft rausgegangen mit diesen abschließenden Siegen gegen Ägypten und Norwegen. Aber vielleicht merken wir jetzt auch, dass diese Platzierungsspiele bei diesen Weltmeisterschaften, gut, man qualifiziert sich für Olympia etc., dann auch nicht mit der notwendigen Konsequenz von allen gespielt werden. Weil klar hat Deutschland da wesentlich besser gespielt, aber boah, ich fand es echt richtig ernüchternd mit Hinblick darauf, dass in 10 Monaten die Europameisterschaft startet und wir um Medaillen kämpfen gegen Teams wie Spanien, Dänemark, Schweden, die Isländer, die Franzosen, die über die Polen hinweggefegt sind. Da reden wir nachher auch noch drüber, über die anderen Teams, wie die sich so geschlagen haben in der EM-Quali. Aber allein, jetzt habe ich schon eine ganze Handvoll an Teams, an Nationen aufgezählt, von denen wir echt nach diesen beiden Auftritten auch so weit weg sind, dass ich irgendwie, ich will den Teufel jetzt aber auch nicht an die Wand malen natürlich, ne? Ich würde natürlich voll gerne irgendwie euphorisch darauf blicken. Ich habe auch Bock auf die Europameisterschaft und ich hoffe, dass Alfred Gislason bis dahin die Jungs irgendwie echt noch in Spur kriegt. Aber diese beiden Spiele haben echt nicht irgendwie so krass gute Werbung für dieses Team gemacht, meiner Meinung nach.
Nee, definitiv nicht. Also da merkt man auch schon, dass man einfach da auch braucht, dass man einfach neue Spieler braucht. Natürlich, klar, man wollte den Kern zusammenhalten, um sie einzuspielen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, was wir einfach jetzt sehen können, ist, dass dieser Platz 5 wirklich das Maximum gewesen ist. Ne? Wenn wir auch gleich auf die anderen Ergebnisse zu sprechen kommen, ja auch, dass die Norweger zum Beispiel ja deutlich verloren haben, auch gegen Serbien. Also einfach zeigt, okay, an sehr guten Tagen, wenn alle am 100%igen Limit spielen, dann kann so ein Platz 5 rausspringen. Aber mehr wird dann halt auch mit dem aktuellen Spielerpotenzial einfach, ist einfach nicht möglich. Das müssen wir einfach, glaube ich, so knallhart analysieren, dass wir halt einfach auf gewissen Positionen einfach nicht die Weltklasse besitzen, um ja gegen große Teams mitzuhalten. Ich persönlich möchte jetzt auch mal was Positives hervorheben, dass zumindest auch Paul Drucks ein bisschen mehr Spielzeit bekommen hat. Auch wenn ich da dann wieder sagen muss, okay, so richtig seine Explosivität und so weiter, das haben wir nicht so richtig gesehen, dass er eigentlich was auch kann. Da erwarte ich auch schon ein bisschen mehr von ihm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich fand es zumindest mal positiv zu sehen, auch wenn man natürlich sagen muss, klar, mit Köster und Witzke nicht mit dabei, ist er vielleicht auch dann gezwungen worden, diese Position. Er hat zumindest Spielzeit bekommen. Und ich fand auch, Marian Michalczyk hat hier und da gute Ansätze gezeigt, aber auch bei ihm merkt man, er ist halt noch nicht auf diesem hohen Level, um dann natürlich gegen eine starke dänische Abwehr da lückenfrei zu spielen.
Ja, absolut. Also für mich ist Marian Michalczyk, mal auf ihn auch einzugehen, ähnlich zu bewerten wie Lukas Stutzke. Ist ein ordentlicher Spieler in der HBL, aber kein Spieler von internationalem Format für mich. Paul Drucks hat die Durchschlagskraft, hat die Erfahrung, hat auch auf internationaler Bühne eigentlich schon bewiesen, dass er es kann. Weiß ich nicht, ob er eine Mannschaft in der Form dann tragen kann. Also wenn er dann muss, sage ich mal, was er jetzt musste, ne? Also weil er war der Erfahrenste, sage ich mal, mit im Kader. Ich lasse jetzt mal natürlich irgendwie Patrick Grötzky und Andreas Wolf außen vor, weil du kannst als Rechtsaußen und als Torwart, sage ich mal, in einem offensiven gebundenen Spiel jetzt nicht Verantwortung übernehmen in der Form. Und dann, ja, fällt es auf Paul Drucks zurück. Und das ist, ja, man sieht es auch irgendwie bei den Füchsen, ne? Da ist auch er jetzt nicht der Entscheidungsspieler. Das ist er grundsätzlich nicht, finde ich. Dass er die Chance bekommen hat und scheinbar irgendwie jetzt dann doch nicht irgendwie zwischen ihm und Gislason Unstimmigkeiten bestehen, wie wir ja irgendwie vielleicht auch schon vermutet hatten während der WM, sage ich mal, aufgrund der extrem niedrigen Spielzeiten, die er da bekommen hat. Paul Drucks ist ein Faktor, definitiv. Also der muss Paul Drucks in guter Form kann jeder Mannschaft weiterhelfen, sage ich. Und ist für mich eine Option, gerade auch dann in der Abwehr wieder, wenn vielleicht Kühn, Heimann etc. zurück sind. Ich möchte auch noch eine positive Sache mit reinwerfen. Für mich positiver Spieler, sage ich mal, klar, Juri Knorr hat wieder komplett Verantwortung übernommen, viele Hütten gemacht, das will ich, also ne, ihn brauchen wir nicht weiter noch mehr in Klee zu loben, sonst hebt er nachher noch ab. Ich finde, Tim Zechel hat eine gute Leistung gezeigt. Ich finde, Tim Zechel kann, glaube ich, aufgebaut werden an der Seite von Johannes Goller oder an der Seite von Julian Köster, weil Goller und Zechel vielleicht ein bisschen zu ähnliche Typen sind im Mittelblock, sage ich mal. Da fehlt dann vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit. Aber ich finde, Tim Zechel hat gezeigt, dass er Potenzial hat, in diesem Mittelblock auch gut zu spielen.
Ja, definitiv. Wobei ich aber dann wiederum da sagen muss, was ich noch nicht so ganz weiß oder was auch der Plan so ein bisschen ist, ist mir in diesen beiden Spielen aufgefallen, was ist eigentlich mit Jannik Kohlbacher? Weil so viel Spielzeit hat er nicht bekommen. Natürlich, klar, du hast Johannes Goller vor dir, was natürlich mal schwierig ist, klar, aber Johannes Kohlbacher, hatte ich so den Eindruck, war irgendwie nur eine Option, wenn es 7-6 ging und der zweite Kreislauf bekommen sollte. Das war für mich so der einzige Punkt, wo Jannik Kohlbacher eingewechselt wird. Und dafür, finde ich, ist er eigentlich zu gut.
Ja, dafür ist er definitiv zu gut. Das Problem ist, der gute Mann
kann er nur halb decken, das ist natürlich sein Problem, klar.
Ja, und selbst auf halb ist er nicht der beste Verteidiger. Das darfst du nicht vergessen. Selbst auf halb ist er zu langsam in der Verteidigung. Und ich glaube, Jannik Kohlbacher fällt aus dem System raus, sobald sich Henrik Pekeler entscheidet, zurückzukehren. Dann wird Jannik Kohlbacher keine Chance mehr bekommen. Jannik Kohlbacher ist jetzt dabei aufgrund der kongenialen Achse mit Juri Knorr im Überzahlspiel. Das ist zu 90% ein Tor in Überzahl, wenn die beiden da agieren. Es sei denn, Jannik Kohlbacher kriegt einen freien Wurf, weil den trifft er nicht.
Das ist irgendwie total komisch.
Also es ist bei Kreisläufern allgemein, ne? Bei Johannes Goller beobachtet man es ja auch irgendwie und auch bei vielen anderen Kreisläufern, sage ich mal. Das ist ja jetzt nicht nur ein deutsches Problem, aber das scheint so eine Krankheit zu sein, irgendwie, dass die wirklich Kontakt brauchen, um das Tor zu machen.
Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr kurios. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz, aber scheinbar brauchen diese Kreisläufer wirklich den körperlichen Kontakt vor, den Schubser, damit du dann irgendwie dann im Fallen da Christian Schwarzer-like irgendwie den Ball ins Tor werfen kannst. Das ist schon sehr, sehr kurios. Das muss ich dir definitiv zustimmen. Ja, und wenn wir uns auf die Tabelle gucken, im Eurocup Deutschland, 4 Spiele, 4 Niederlagen, ganz am Ende der Tabelle. Und wenn wir jetzt auch sehen, die Spiele gegen Schweden und Spanien spielen dann im April an, wirklich viel Chance auf Besserung sehe ich da aktuell nicht. Gucken wir mal, vielleicht kann man ein bisschen was überraschen, aber vielleicht ist dann auch mal eine Option zu sagen, okay, vielleicht probieren wir einfach mal was aus, weil ich glaube, die Jungs haben gezeigt, also auch gerade natürlich solche Spiele kann ja auch mal wirklich nochmal vielleicht die Möglichkeit geben, einfach mal was auszuprobieren, um dann vielleicht wirklich nochmal neuen Impuls zu bekommen, vielleicht neue Spiele auszumachen, die vielleicht das ein bisschen besser sind als der eine oder andere, der in der ersten oder zweiten Reihe steht. Bin mal gespannt, was sich Alfie Gieselson dort einfallen lassen wird. Wir machen jetzt kurze Pause, kommen dann gleich zurück, sprechen dann noch über die EM-Qualifikation. Natürlich haben wir noch viele News, Frauenhandball, deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns, wie gesagt, ein bisschen mit der anstehenden EM-Qualifikation bzw. mit der EM-Qualifikation beschäftigen, denn es ist ja nicht mehr so weit, es sind noch 2 Spieltage, die dort anstehen, dann im April, wie die deutsche Mannschaft auch spielt, wo dann die letzten Plätze ausgespielt werden. Ja, und lass uns so ein bisschen von Gruppe zu Gruppe durchhangeln. Wenn wir Gruppe 1 anfangen, wenig erwartet, ist dort Portugal vorne wegmarschiert, dann die beiden Duelle gegen Nordmazedonien gewonnen. Ja, und dahinter würde ich sagen, müssen wir uns darauf einstellen, dass die türkische Nationalmannschaft sehr, sehr gute Chancen hat hier Richtung EM. Beide Spiele gewonnen gegen Luxemburg, einmal knapp mit 29-30 in Luxemburg und dann daheim mit 31-20 gewonnen. Und ja, aufgrund dessen, dass ja die vier der 8 Gruppen, der besten Gruppen Dritten weiterkommen können, jetzt mit 2 Siegen. Die Chancen sind da für die Türkei für die erste EM-Qualifikation, Robin.
Ja, definitiv. Das Einzige, was beachtet werden muss, ist, dass die besten Gruppendritten, da zählen die Punkte gegen den Gruppenvierten nicht mit rein. Das ist irgendwie so ein relativ interessantes System. Aber in den anderen Gruppen hat bisher auch noch kein Gruppendritter gegen die beiden Gruppenersten gewonnen. Also
eine Gruppe vielleicht ausgenommen, aber ja.
Ansonsten eine Gruppe ausgenommen, genau. Also das wird spannend. Und die Türken, es ist total verrückt. Ne? Ich habe irgendwie so den türkischen Fußball, den türkischen Basketball und natürlich jetzt den türkischen Handball in den letzten Wochen und Monaten seit diesem tragischen Erdbeben etwas intensiver verfolgt. Und im Sport, der Sport, ja, dafür muss man den Sport ja einfach lieben, ne? Dass da die Leute noch enger zusammenrücken, diese Emotionen sich darüber pushen und ja, irgendwie das darüber auch verarbeiten, über diese Emotionalität. Und das war bei den Türken auch so. Die haben einfach ihr Herz komplett auf den Platz gelassen, in der Halle gelassen, haben sich so aufgerieben und aufgerissen. Und es wäre einfach mega cool und ich würde mich riesig für die Türkei freuen, wenn sie schaffen würden, sich für diese Europameisterschaft zu qualifizieren. Dass die Portugiesen sind durch, Nordmazedonien hat die Qualität, aber das ist zum Beispiel einfach so ein Spiel, wo ich sagen würde, vielleicht haben die Türken eine Chance. Ich glaube, die Türken haben bisher gegen Portugal beide Spiele verloren und spielen noch haben schon gegen Nord-, ja, schade, okay.
Mit neun verloren, ja. Aber...
Ja, gut. Dann da muss einfach gehofft werden, dass die Türken, sage ich mal, vom Torverhältnis die besten Gruppen Dritten sind oder gegen Portugal einfach einen Punkt holen.
Naja gut, das Hinspiel haben sie mit 17 Toren verloren. Also es wird natürlich eine Herausforderung dann am 26. April in Ankara. Aber ja, also es ist wirklich toll, dass sie sich präsentiert haben. Wie gesagt, es ist schon möglich. Wie gesagt, diese Qualifikation ist ein bisschen kompliziert, aber ja, vielleicht schaffen sie es ja. Es wäre natürlich der mega, mega Hammer, wenn sie es wirklich schaffen würden, sich zum allerersten Mal für die EM zu qualifizieren. Das wäre natürlich auch aufgrund der Geschehnisse der vergangenen Monate abseits des Sports eine Riesengeschichte, wenn sie es wirklich schaffen sollten. Dann lasst uns weiter gucken. Gruppe 2, wir hatten es gerade schon ein bisschen gesagt, die Norweger haben dort ja schon ein bisschen überraschend Punkte liegen gelassen, haben verloren in Serbien mit 24-25. Gut, Rückspiel haben sie dann klar gewonnen mit 35-25, aber auch da sehen wir die Norweger. Da fehlt so ein bisschen, auch das hat man auch im letzten Turnier immer mal wieder gesehen, in den letzten Turnieren, diese Konstanz über 60 Minuten.
Ja, denen fehlt die Durchschlagskraft über 60 Minuten definitiv. Also die können 40 Minuten, 50 Minuten, würde ich mal sagen, mit fast jeder Mannschaft der Welt, lassen wir mal die Dänen außen vor im Moment, mithalten und das Spiel, sage ich mal, also auf ihre Seite ziehen, aber in der Crunch-Time, ja, weiß ich nicht, wo es den Norwegern da hapert. Da ist natürlich irgendwie, die Truppe ist eigentlich schon seit Ewigkeiten beisammen, ne? Müsste eigentlich total abgezockt sein, weil sie schon diese ja, vermeintliche goldene Generation da lange beisammen haben mit Sargosen, mit Magnus Röth und Göran Søgaard und Reinkind und. Aber sie kriegen das irgendwie ja schon jetzt seit ein, zwei, fast drei Jahren auch nicht mehr hin, sage ich mal, in die Medaillenspiele reinzukommen. Ne? Und jetzt dieser Strauchler hier gegen die Serben war natürlich ein total wahnsinniger Buzzerbeater. Ich glaube, 5 Sekunden vor Ende werfen die Serben an. Mittelmann spielt auf den Halblinken und der Halblinke feuert irgendwie so aus 11 Metern so einen hanebüchenden Unterarmwurf unter die Latte und rasiert dem Bergerüt noch einen Scheitel damit. Total bekloppt. Die Serben rasten natürlich vollkommen aus. Cooles Ding. Wer die Zeit hat, sollte sich das nochmal irgendwie bei Social Media oder so angucken.
Uros Borsas übrigens, der Torschütze, das will ich
sagen. Ja, genau. Ekstase pur danach. Ja, aber die Norweger, weiß ich nicht, es klingt gerade so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl bei denen.
Ja, ist schon ein bisschen komisch, da bin ich definitiv bei dir. Also, wie gesagt, man hatte immer das Gefühl, dass sie es vielleicht irgendwann mal schaffen könnten, da vorne reinzukommen, aber so auch zuletzt haben sie es einfach nicht mehr geschafft, da fehlt irgendwie so ein bisschen. Also, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel im ersten Spiel, sondern Sargosen, gar kein Faktor mit 4 Toren, und im zweiten Spiel macht er halt von 15 Würfen 12. So. Da frage ich mich halt manchmal, okay, Sander, warum zeigst du das nicht in beiden Spielen? Aber es ist ja auch so ein bisschen, was man auch bei Kieler sehen, ne? Also, da ist ja auch so ein bisschen so hoch und runter.
Total, das spricht voll für seine Saison, finde ich. Ja. Also die ist sehr, sehr hin und her einfach. Ne? Die Verletzungen, von Verletzungen durchzogen so ein bisschen und echt Top-Leistungen, aber auch irgendwie, dass er untertaucht, was man von ihm eigentlich gar nicht kennt.
Ja, genau. Ja, das ist definitiv so. Ja, wenn man guckt dahinter, Slowakei, Finnland haben auch jeweils ein Spiel beide Mannschaften gewinnen können. Also auch da sind die Punkte ein bisschen weggeklaut. Jeweils die Heimmannschaft dort auch da der Sieger gewesen. Schauen wir mal, wie es dann dort weitergeht. Aber auch da natürlich dann, ja, es darum geht, vielleicht dann Serbien oder Norwegen Punkte abzuklapsen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das eine von beiden Mannschaften wirklich schaffen wird. Lass uns zu einer weiteren Überraschung kommen. Gruppe 3. Ja, was soll man sagen? Tschechien gewinnt gegen Island 22-17 in einer Partie, wo die Isländer ja wirklich offensiv nichts zustande bekommen haben. Das war wirklich krass.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne, ich bin froh, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Ich sehe 22-17, so spielt meine E-Jugend, ohne die jetzt mal diskreditieren zu wollen. Aber das ist ja der Wahnsinn. Also, wann hat eine isländische Mannschaft jemals unter 20 Toren geworfen?
Schon lange
her. Also, die sind ja eigentlich bekannt für absoluten Tempohandball. Also, die Tschechen müssen da brutalsten Beton angerührt haben, einfach.
Und Thomas Mirkwa hatten sie halt mit 14
Paaren, ja, ne? Ja, Thomas Mirkwa hinten drin, klar, zugenagelt. Aber ja, ich finde es cool, die Tschechen wieder auf dem Weg zu einer Europameisterschaft. Ne? Die sind auch immer irgendwie, die bäumen sich immer mal wieder auf. Ne? Hatten natürlich irgendwie grandiose Zeiten. Ich liebe es immer noch, diesen Stat, dass Philipp Jicher ja mal Torschützenkönig geworden ist, obwohl die Tschechen in der Hauptrunde, also in der Vorrunde rausgeflogen sind bei einer Europameisterschaft. Das ist einfach nur so ein Philipp Jicher-Stat, den man braucht irgendwie. Aber jetzt haben sie ja auch eine coole Teamleistung einfach beisammen und werden sich damit definitiv aufgrund einer angenehmen Gruppe natürlich auch zur Europameisterschaft spielen. Und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was die Tschechen da zeigen werden.
Ja, definitiv, definitiv. Ich meine, die wenigsten Tore von Island seit der Weltmeisterschaft 2015, damals 16 Tore nur gegen Schweden geworfen. Xavier Sabata hat da wirklich das Spiel, glaube ich, eines seiner Meisterwerke mit der tschechischen Nationalmannschaft tut. Das Rückspiel haben sie dann wirklich dann aber auch klar verloren. Mit 28-19 hatten sie dann gar keine Chance gegen die Isländer, die sind wirklich auch da, wie die Norweger dann sehr, sehr früh revanchiert haben. Ansonsten dahinter auch da gewesen Estland und Israel, beide, die Gegner die Punkte geklaut. Israel gewinnt das Heimspiel, irgendwie auch Estland. Also da war das schon so ein Duell auf Augenhöhe, jeweils so zweite Unterschied. Also das war schon, ja, hätte in beide Richtungen gehen können. Was ich viel spannender finde und auch viel schöner finde, ist eigentlich, wenn wir uns mit Gruppe 4 beschäftigen, Robin, Österreich. 4 Spiele, 4 Siege, damit ist die EM-Quali quasi fix.
Ja, die sind durch. Also die sind durch, genauso wie die Portugiesen, ne? Alles gewonnen bisher. Und eine total souveräne Leistung gezeigt da. Die Gruppe galt nicht so klar zu Beginn, wie es jetzt auf dem Papier scheint. Die Ukraine wurde auch aufgrund natürlich irgendwie der Tatsache, dass das Motor Saporosche, heißen sie, glaube ich, ja, in der zweiten Liga mitspielt und da natürlich irgendwie auch, sage ich mal, gute Erfahrungen sammeln, wurde die Ukraine so ein bisschen auch positiv eingeschätzt. Die Färöerinseln sind gerade dabei, sich ja irgendwie zu so einer goldenen Generation aufzuschwingen. Ich kriege den Namen nicht auf die Kette des guten Mannes, der nach Kiel wechseln wird.
Elias Ellison Skipper Gotu, so ist richtig.
Ja, er lag mir auf der Zunge. ja, das
Größte. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Hakun West-Taigum kommt auch in die Bundesliga.
Ja. Ja, also siehst du, also das meine ich ja mit, also die schwingen sich gerade dazu auf, so eine goldene Generation zu haben, haben die Rumänen auch geschlagen im ersten Spiel, mussten sich dann allerdings auch wieder den Rumänen in Rumänien geschlagen geben, da war auch wieder so ein Punkteklau, wie wir scheinbar in allen Gruppen bis jetzt hatten irgendwie. ja, die Rumänen da mit 4-4 Punkten aktuell Zweiter. Da bin ich mal gespannt, wer sich da noch durchsetzen wird, muss ich sagen. Also das wird ein spannendes Ding. Ja, und die Österreicher, freut mich einfach, dass die dabei sind bei der Heim-EM in Deutschland.
Ja, das freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Eine tolle Nation. Ich glaube, auch der österreichische Nationaltrainer hat jetzt auch noch verlängert gehabt. Da gab es die Info heute, wenn ich mich nicht täusche, dass er jetzt auch noch mal verlängert. Und ich meine, er hat das wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Ich meine, die Mannschaft da, in der durchaus Gruppe, wo du vielleicht vorher gesagt hast, okay, das sind so Mannschaften auf Augenhöhe, da mit 4-4 Siegen rauszugehen, das ist schon wirklich sehr, sehr gut, was alles Pajovic da an den Tag gelegt hat und da auch verdient diese Vertragsverlängerung bekommen. Und dann schauen wir mal, was dahinter abgeht. Lass uns auf eine weitere spannende Gruppe zu sprechen kommen. Gruppe 5, Robin. Ja, was sollen wir sagen? Gruppe mit Kroatien, Niederlande, Belgien, alles drei WM-Teilnehmern. Und wer steht an der Gruppe Spitze? Griechenland. Wer hat damit gerechnet?
Ja. Das ist die coolste Gruppe, es ist die spannendste Gruppe, definitiv. Also die Griechen haben die Niederländer geschlagen, jetzt haben die Griechen zweimal gegen Belgien gewonnen. Es ist großartig. Also da ist vor allen Dingen noch alles drin und da ist ja dann einer der Gruppendritten einfach weiter. Ne? Da brauchen wir ja, also das ist ja, das steht ja jetzt schon so gut wie fest. Ich glaube, dass die Niederländer gegen Griechenland im Rückspiel ja doch ein bisschen Wut im Bauch haben.
Gerade daheim, ja.
Und unbedingt nach Deutschland zur Europameisterschaft natürlich wollen. Und die Niederlande dürfen wir nicht vergessen. Die haben sich hier wahnsinnig gut gegen Kroatien präsentiert. Die haben aus zwei Spielen 3 Punkte geholt.
Den ersten Punktverlust für Kroatien in einem Heimspiel bei einer EM-Qualifikation.
Ja, Wahnsinn. Das ist schon stark. Wir haben ja von den Kroaten gesprochen, dass wir bei der WM schon relativ enttäuscht von ihnen waren. Dann haben sie dieses sensationelle Spiel gegen Dänemark gezeigt, das Unentschieden dort. Aber Kroatien ist einfach, ja, steht einfach vor dem Umbruch. Ne? Sie werden diese Europameisterschaft jetzt noch spielen und dann muss es halt irgendwann mal soweit sein. Aber die Niederlande, ja, erfrischt einfach weiterhin mit diesem Tempohandball. Da können die Kroaten dann einfach nicht mehr mithalten, glaube ich, jetzt in diesen beiden Spielen. Und ich freue mich definitiv auf das Finale, die finalen zwei Spiele dieser Gruppe. Und ja, wäre auch cool, natürlich die Griechen mal zu sehen. Ne? Am Ende, ja, weiß ich nicht, kommen natürlich alle drei, sage ich mal, weiter. Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, da gehe ich auch definitiv von aus. Ich möchte auf jeden Fall noch den griechischen Torhüter loben. Das habe ich mir fest vorgenommen. Denn was Petros Bukovinas da gezeigt hat in den beiden Spielen gegen Belgien, überragend. 31 Bälle hat er gehalten in beiden Spielen zusammen. Im Rückspiel hatte er eine Quote von 35% mit 12 Paraden, im Hinspiel 19 Paraden, Quote von 44% in Belgien. Also ganz, ganz wichtige Rolle dabei gespielt, dass man diese zwei Siege geholt hat. Also Hut ab dafür, was die Griechen da bisher gezeigt haben in der Gruppe. Das hat ganz, ganz viel Spaß bisher gemacht. Dann lass uns weiter gucken. Auf Gruppe 6, Ungarn ist dort durch, 4 Siege, 4 Spiele, haben beide Duelle gegen die Schweizer gewonnen, die ja auch mit 2 Siegen ausgestattet sind und damit auch noch gute Chancen haben, weiterzukommen in der Gruppe. Haben zwar nur knapp gewonnen, jeweils gegen Georgien und Litauen, aber dadurch, dass diese beiden Mannschaften ein bisschen die Punkte geklaut haben jetzt unter der Woche, sieht das gut aus, dass sie es schaffen könnten, wenn sie diese beiden Ergebnisse aus dem ersten Nationalmannschaftsfenster oder ersten Qualifenster bestätigen können.
Ja, da kann ich dir sagen, da wird Andi Schmid für sorgen. jetzt noch als Spieler, das letzte Mal als Spieler, nachdem er dann ja als Trainer direkt übernehmen wird. Andi Schmid spielt nochmal als Spieler, kurz bevor er dann Trainer wird, eine Europameisterschaft in Deutschland. Also das lässt er sich nicht nehmen. Also da wird gegen Georgien und Litauen alles reingehauen und wir brauchen auch nicht darüber zu reden, dass die Schweiz auch längst nicht mehr nur Andi Schmid ist. Nicola Portner hält wahnsinnig gut aktuell bei Magdeburg, steht dort im Tor. Und die Schweizer haben genug gestandene Bundesligaspieler inzwischen und können meiner Meinung nach eigentlich noch viel mehr, als sie jetzt in den beiden Spielen gegen Ungarn gezeigt haben. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass die Ungarn die beiden Spiele so deutlich gewonnen haben, muss ich sagen. Ja. Das hätte ich nicht erwartet.
Da bin ich absolut bei dir. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, wenn ich mir das auch anschaue. Also da hätte ich auch nicht so ganz mit gerechnet. Das ist schon ein bisschen spannender erwartet. Aber ich meine natürlich auch, wenn du die anguckst, weil ich glaube, im Hinspiel war das, warte mal eben. Ich meine, das Spiel in der Schweiz, da hast du halt Martin Leka mit 14 Toren halt. Ne? Das ist halt, das ist so eine Qualität, haben halt die Schweizer nicht. Klar, die haben viele gute Spieler, Lenny Rubin, Samuel Zehner beispielsweise auch, also wirklich auch viele gestandene Bundesliga-Profis mit dabei, Lukas Meister, der ja auch jetzt viel Spielzeit bekommt, aber so ein Mann halt wie ein Martin Lekai oder ein Miklos Rostja im Rückspiel, der mit 10 Toren da rauskommt, sowas haben die halt einfach nicht, da sind sie dann schon noch ein bisschen sehr abhängig natürlich dann noch von Andi Schmid. Lass uns Gruppe 7 nochmal beschäftigen, auch da Gruppensieger ist schon quasi fix, Slowenien 4 Spiele, 4 Siege, wenig überraschend. Und dahinter ist es schon noch so ein bisschen offen. Montenegro, Bosnien-Herzegowina, beide 2 Spiele, also bei 2 Siege in 2 Spielen geholt. Natürlich klar, Bosnien-Herzegowina haben das natürlich geschafft gegen Kosovo, die da keine Chance hatten. Aber das kann natürlich dann schon auch mit dem Rückspiel dann gegen Montenegro schon nochmal spannend werden.
Definitiv. Das hier, also ich würde sagen, das ist so die zweite Gruppe, wo ich sage, hier geht ein Gruppendritter mit weiter. Also die erste Gruppe, wo ich mich festlege, definitiv, wo der Gruppendritte weitergeht, ist einfach Gruppe 5 mit den Griechen, den Kroaten und den Niederländern. Und hier glaube ich schon, dass sich Bosnien-Herzegowina und Montenegro auch durchsetzen, weil dort definitiv noch die Möglichkeit besteht, dann auch gegen einen der oberen Platzierten den Punkt zu holen. Ja, die Slowenen sicher dadurch, klar, also Slowenen sind auch immer so, weiß ich nicht, der große Wurf ist noch nie so ganz gelungen, ne? Aber nichtsdestotrotz ja immer schon mal wieder Medaillenkandidat auch gewesen. Ne? Also ich möchte an den vorletzten Europameistertitel der Deutschen erinnern, der ja gegen die Slowenen im Finale geholt wurde.
Ja, doch. Wie gesagt, da haben sie auch eigentlich gute Spiele, aber dieses Potenzial können sie nicht abrufen. Ich meine, das sind tolle Spiele, die spielen auch bei Top-Teams und spielen auch im Winter wichtige Rollen beispielsweise, ne? Aber so jetzt mal gucken, ob sie jetzt hier endlich mal das zusammenbekommen, dass sie auch beim Großturnier dann auch dieses Potenzial, was sie im Kader haben, dann auch da abrufen können. Lass uns zu Gruppe 8 kommen, der letzten Gruppe. Auch da, Gruppensieger ist schon fix mit Frankreich, 4 Spiele, 4 Siege. Und dann, in Polen, wenn du in Polen mit 38-28 gewinnst, bist du also absolut verdient da ganz, ganz oben. Dahinter wird es ein bisschen spannend. Also Italien mit 2 Siegen jetzt gegen Lettland. Ja, lass sie mal gegen Polen einen Punkt holen, dann wird das spannend.
Absolut. Also das wird ein spannendes Match. Und damit sind wir bei der dritten Gruppe, weil es sind, glaube ich, die 3 besten Gruppen dritten. Und die 4 sogar. Ja gut. Dann würde ich sagen, Gruppe 5, Gruppe 7, Gruppe 8 gehen safe weiter und da eine andere kriegen wir nur eine Überraschung.
Gruppe 4.
Weil
Gruppe 4 kann ich mir vorstellen.
Gruppe 4, ja.
Rumänien, Korea, Ukraine.
Ja, wenn ich mir dann was wünschen darf, würde ich mir wünschen Italien, Griechenland und die Färöer bei der Europameisterschaft. Italien natürlich nur, weil wir den Nationaltorhüter in unserem Torhüter-Special in der Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt, müsst ihr unbedingt reinhören. Domenico Ebner, Torhüter aus Hannover, von Hannover-Burgdorf, aber auch Nationaltorhüter der Italiener.
Hat auch selbst vorher gesagt, also gegen Lettland wollen sie beide gewinnen und dann vielleicht gegen Polen mit ein bisschen Glück Punkte holen.
Ja, so wie die Polen sich gezeigt haben bei der Heimweltmeisterschaft, ist es möglich, glaube ich.
Ja,
aber Frankreich natürlich, also wie die über die Polen hinweggefegt sind im ersten Spiel, das ist unglaublich. Also die Franzosen sind einfach, das ist auch einfach so eine Truppe. Also ich würde sagen, Frankreich und Dänemark, das stimmte schon, ne, das wäre im Finale.
Ja, das stimmt definitiv. Also wenn wir für die Leistung sehen, das ist schon, klar, das heute haben sie dann nur in Anführungsstrichen mit 3 gewonnen, aber mein Gott, ich glaube, da haben die ein bisschen auf Sparflamme gespielt. Ich meine, die wissen jetzt, dass sie das Ding gewinnen. Und seien wir auch ganz ehrlich, wenn die auf, sagen wir mal nicht Top-Niveau spielen, sind sie halt immer noch so gut, um halt auch mit so einer 90%, 80%, 75% Leistung halt weiterzukommen und so einen Spieler zu gewinnen. Und wenn es dann mal knapp wird, mein Gott, dann zünden sie halt einfach mal ein Tor für 5 Minuten, dann ist das Spiel durch. Also das ist ja einfach so. Das ist so brutal, was sie da an Qualität haben. Da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Ja, damit hast du jetzt Nationalmannschaft erstmal soweit abgeschlossen. Wir kommen jetzt zum Clubhandball, müssen über einen absoluten Blockbuster-Transfer sprechen und natürlich immer noch viele weitere Themen, auch natürlich vor dem Handball. Deswegen bleibt dann hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen mit einigen News aufwarten, die uns die vergangene Woche präsentiert hat. Und wir müssen ja mit dem Blockbuster schlechthin sprechen. Ich glaube, er ist Freitagabend aufgeploppt, Samstag offiziell geworden. Ja, die erste Flensburg-Hande wird, wir haben sie alle schon so ein bisschen abgeschrieben, sie sind back in business. Simon Pytlick und Lukas Jorgensen kommen von Gok Gudme. Im Raum stehen eine Ablösung von über 500.000 Euro. Was soll man sagen, Robin? Der Rückraum, Pytlick, Jim Gottfriedsson, Kai Smits nächste Saison. Ich freue mich drauf!
Ja, ich habe brutal abgefeiert, ey. Ich habe so gefeiert, als Samstag dann bekannt wurde, ne? Und innerhalb kürzester Zeit konntest du ja irgendwie Social Media nicht mehr aufmachen und dann waren nur noch irgendwie die Jungs, wie sie das Flensburg-Trikot in die Kamera halten. Ja, Simon Pytlick für mich die Sensation bei der Weltmeisterschaft. Was der für einen Zug im Arm hat, ist unglaublich, was der für eine Spielanlage hat in diesen jungen Jahren schon. Wie alt ist er? Ich glaube 22, 23? Ja. 22, ja. Es ist unglaublich, was der schon für eine Spielintelligenz hat, was der für ein Wurfbild drauf hat, dass der kann aus allen Entfernungen werfen, spielt ordentlich in der Abwehr auch auf der Halbposition, ist fit ohne Ende und hat einfach Bock auf Handball. Dieses so der und Matthias Gitzel sind für mich so das Gesicht des jungen, erfolgreichen Handballs einfach. Und die beiden jetzt irgendwie in der Bundesliga zu sehen und vor allen Dingen irgendwie Flensburg, die jetzt wirklich die Abgänge von Magnus Röth und Göran Schürgard, die ja beide gehen, sage ich mal, auf diese Art und Weise zu kompensieren mit Kai Smits, der gerade die Liga kaputt wirft, für den SCM. Ich glaube auch, dass Magdeburg sich in den Hintern beißt aktuell, dass sie ihn haben gehen lassen. Und jetzt Simon Pütlik dazu. Also für mich ist Flensburg komplett Meisterschaftskandidat, aber Meisterschaftskandidat Nummer 1 einfach mal nächste Saison. Das ist eine Truppe. Und was meinst du, wie sehr Gottfriedsson sich freut, auf seine alten Tage nochmal mit solchen Krachern da zusammenzuspielen? Das ist einfach großartig. Und ja, Wahnsinns-Setup natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, Lukas Jørgensen. Mega Kreisläufer einfach auch. Hat bei der Weltmeisterschaft auch schon relativ viele Spielanteile bekommen tatsächlich. Und ist begnadeter Abwehrspieler vorne am Kreis, mega gut. Und dann hat halt Flensburg einfach mal das Setup, Johannes Goller, Lukas Jørgensen und dann kommt halt auch noch Blaž Blagotinšek von Göppingen, der halt auch ein echt guter Abwehrspieler ist, ne? Und in Göppingen natürlich im Moment auch irgendwie so sich so ein bisschen schwer tut, aber ja, also was da bei Flensburg entstehen kann, boah, das will ich gar nicht wissen, so was das alles möglich ist. Also ich gönne es ihnen und ich freue mich einfach riesig, dass sie es geschafft haben, Simon Pütlik in die Bundesliga zu holen, weil ich mich auf den Burschen einfach total freue.
Definitiv, also der Transfer, also das ist wirklich eine Ansage, das kann man wirklich so sagen, das ist eine Ansage an die Konkurrenz, dass Flensburg jetzt so nach, ich will jetzt nicht sagen verlorenen Jahren, aber so ein, zwei Jahren, wo es jetzt nicht so richtig zusammenlief, viele Verletzungen, wo man so das Gefühl, okay, Flensburg, die sind ja nicht mal so dieses Team, was sie in der Meisterschaft waren, wo sie wirklich überragend gespielt haben, überhaupt nicht aufzuhalten gewesen sind, das sind sie nicht mehr. Sie sind jetzt wieder so ein bisschen back in business. Klar, die haben noch ein paar Personalien zu lösen, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Ich gehe nicht davon aus, dass Anton Lindskog sich nochmal als Kreisläufer Nummer 4 auf die Bank setzen wird. Ich gehe nicht davon aus, dass er da bleiben wird. Mit seinem Vertrag wird er mit Sicherheit irgendwo hingehen. Ich denke, der kriegt mit Sicherheit auch Angebote. Franz Semper ist auch noch nicht ganz klar, ob er jetzt nach Leipzig zurückgeht, ob er bleibt. Das ist natürlich auch so eine Frage. Und natürlich bist du dann mit Rückraum links natürlich auch relativ gut besetzt. Ne? Mats Mensah-Larsen, Lasse Möller, Aaron Mensing. Klar natürlich auf der Verletzungsposition oder Verletzungshistorie der
Teams. Naja, Aaron Mensing ist Teil des Deals. Ne? Aaron Mensing ist Teil des Deals, soweit ich weiß, und geht zu GOG.
Aber ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht in der Bestätigung gesehen, dass das fix ist. Also es hieß in den Gerüchten, dass er gehen soll, aber...
Ja, ich denke, dass er geht.
Fix habe ich es, glaube ich, noch nicht gesehen.
Stimmt.
Ja, glaube ich auch, aber...
Ja, und Mats Mensah-Larsen wird Backup auf der Mitte für Gottfriedsson genau. sein. Und da ist er glaube ich, auch total fein mit. Und Lasse Möller, brauchen wir nicht drüber reden, unglaublich begnadeter Handballer, aber der ist mehr verletzt, als dass er Handball spielt.
So. Das ist in der Tat leider so. Sehr, sehr schade natürlich, klar. Aber es ist natürlich schon trotzdem etwas, was man natürlich mit einplanen muss. Ne? Natürlich, dann hast du auch, wie gesagt, Vereine oder Spieler, die du natürlich dann noch entsprechend einsetzen kannst.
Ja,
auch noch, du musst auch noch gespannt, wie so ein bisschen was auf rechts außen passiert. Ne? Also da ist ja auch noch so eine Planstelle eigentlich frei hinter Johan Hansen. Da muss man auch noch was gucken, was da passiert könnte. Definitiv. Aber ansonsten, ich meine, Buric, Möller im Tor bis 27, 28, das ist der Kader, das Kern ist fix.
Unglaublich, aber du hast gerade schon angesprochen, der Anton Lindskog, Franz Semper, du musst ja irgendwie muss ja die SG Flensburg-Handewitt hat gut gewirtschaftet, aber irgendwie müssen 540.000 Euro Ablöse auch finanziert werden und da muss der ein oder andere Spieler auch wirklich gewinnbringend verkauft werden, um das stemmen zu können und ich glaube, dass Flensburg so einen Deal nicht macht, wenn sie nicht konkrete Pläne schon hätten und ich gehe davon aus, Franz Semper, dass dann den Gerüchten auch da was dran ist einfach. Dass er den Club verlassen wird und Anton Lindskog will weg. So. Und wenn man jetzt drei Spieler für die Position hat, dann wird man dem ja definitiv keine Steine in den Weg legen.
Ja, und ich bin jetzt mal gespannt, auf was Jim Gottfriedsson dazu denkt. Ich meine, er hat ja auch mal gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Flensburg, ich will eigentlich weg. Vielleicht nach den Transfers jetzt in den letzten Wochen hat er vielleicht doch nochmal sich überlegt, okay, vielleicht so nochmal ein bisschen dran zu hängen, mal gucken.
Ich glaube, dass diese Transferoffensive und dass dieses Geld jetzt in die Hand genommen wurde, dass Jim Gottfriedsson ein Grund dafür ist, dass das getan wurde. Weil Gottfriedsson und Flensburg, das ist so ein geiles Match einfach. Und den möchte man nicht verlieren. Man möchte alles dafür tun, dass der nach Möglichkeit seine Karriere maximal irgendwo in Schweden beendet vielleicht, aber eigentlich seine offizielle Karriere im Wettkampfhandball, sage ich mal, im kompetitiven Handball bei den Flensburgern beendet. Und dafür hat man ihm jetzt nochmal richtige Klopper an die Seite gestellt. Und das wird einfach Das wird so schön. Ich hoffe unbedingt, dass sie es noch in die Champions League schaffen, weil ich natürlich irgendwie die auf Weltklasse, also ich will die gegen West Brom, Barcelona etc. spielen sehen. Ich will die nicht in der Europa League spielen sehen. Sorry, klar,
da würde alles
Europa
zerlegen.
League auch cool, aber die schießen sie dann ja komplett auseinander.
Ja, das wäre ja langweilig.
Ja.
Das ist ja wirklich so. Da sind sie schon Top-Favorit jetzt schon, bevor es überhaupt losgehen würde. Also das wäre, ja, schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Lass uns dann aber noch in so einer weiteren spannenden Personalie oder, ja, Entscheidung kommen, denn wir haben ja auch letzte Woche, glaube ich, vorletzte Woche über Melsungen gesprochen, dass es da nicht richtig vorwärts geht, schwierige Krise. Ja, jetzt haben sie sich nochmal zusammengesetzt, Krisengespräch geführt, Trainer hat Vertrauen auch Gespräche bekommen, Raul Garcia Parondo, genau, und ja, was soll man sagen? Es gibt aber trotzdem eine wichtige Entscheidung, und zwar Axel Gerken ist nicht mehr im sportlichen Bereich aktiv. Und das ist schon, finde ich, Robin, auch aufgrund der Historie, die er da mit dabei hat und die er lange auch dafür gewirkt hat, das ist schon auch ein Zeichen, dass man nicht so ganz zufrieden ist mit dem, was er in den letzten Jahren getätigt hat.
Ja, ich glaube, dass sie A, nicht mehr ganz zufrieden sind mit dem, was in den letzten Jahren da getan wurde, aber ich glaube auch, dass selbst in Melsungen nicht so große Oropacks verkauft werden, dass man weghören kann, ob der ganzen Kritik, die auf diesen Verein einprasselt und immer mit Gerken in Verbindung gebracht wird. Weil es wird immer von der Mannschaftszusammenstellung gesprochen und für die ist er verantwortlich, als Verantwortlicher im sportlichen Bereich auch. Ne? Und die MT Deutschland war die Rede von, das ist ja schon lange nicht mehr jetzt, ne? Also der Kai Häfner ist vielleicht noch da, die anderen haben jetzt erstmal keine Rolle
mehr.
Und ja, aber verletzt gewesen, ja, war jetzt nicht dabei.
Ja.
So, auch Kastening wurde nicht direkt wieder zurückbeordert. Das müssen wir abwarten, einfach mal. Und dann, klar, Riesen-Zampano gemacht mit der Verpflichtung von Dennis Christopanz, aber wir brauchen auch nicht darüber reden, dass Dennis Christopanz keine Verpflichtung für die Zukunft ist und keine Verpflichtung irgendwie, die den Halbrechten, die da sind, irgendwie Selbstbewusstsein gibt oder die mal stützt, sage ich mal so. Also das ist schon alles immer, ja, vogelwild gewesen, dann werden da Summen bezahlt. Für mich ist es eine vollkommen nachvollziehbare, kluge Entscheidung.
Ja, und jetzt wird ja Michael Allendorf dann die Rolle übernehmen. Ist er sowieso schon Sportdirektor seit diesem Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja nach seiner Karriereende, hat er die Rolle übernommen. Was natürlich dann auch klar noch nicht auch ein Beweis ist für ihn, dass man jetzt natürlich auch mit ihm einen neuen Weg gehen möchte. Man stärkt ihn in seiner Rolle natürlich auch auf jeden Fall. Ich meine, ist ja auch prinzipiell jetzt auch nicht schlimm, wenn man mehr Leute im sportlichen Bereich ist, aber natürlich, vielleicht kann er Michael Allendorf dann vielleicht auch mit seiner klassischen Spielerbrille und seiner Nähe zur Mannschaft vielleicht dann noch eher so ein bisschen identifizieren, okay, wo hat es eigentlich in den letzten Jahren gehapert, dass es nicht so funktioniert bei Melsungen, was kann man jetzt vielleicht dann besser machen? Man steht noch einige Entscheidungen an, ne? Einige Verträge laufen aus, wie geht es da weiter und so fort. Also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Wir haben ja auch Axel Gerken schon zuhauf kritisiert, so ist es jetzt ja nicht und wir werden sehen, ob das vielleicht wirklich dieser Schlüssel sein wird, um am Ende erfolgreich zu sein in Melsungen, ob dann wirklich das besser wird. Ich meine natürlich jetzt in der aktuellen aktuellen Kaderplanung ist natürlich schon relativ weit fortgeschritten, klar, aber vielleicht hat man auch schon noch dann nochmal das eine oder andere, wo man sagt, okay, da müssen wir uns jetzt umstellen, neue Spieler oder Spieler vielleicht abgeben im Sommer, kann man natürlich auch überlegen, ob man Spieler mit laufenden Verträgen sagt, okay Leute, geht irgendwie nicht mehr zusammen weiter. Schauen wir mal, ob das wieder sein wird in den nächsten Wochen dann in Melsungen, wie es dann dort personell weitergeht. Lass uns noch über ein, zwei weitere Geschichten natürlich sprechen. HC Erlangen hat sich entschieden, den Vertrag mit Jonestini nicht weiter zu verlängern. Dort wird jetzt dann Mats-Peter Lönnberg aus Kolding kommen, kann sowohl rückkommen rechts als auch rechts außen spielen. Hannover hat mit Vincent Büchner verlängert, das war auch lange im Gespräch, ob es passiert oder nicht. Jetzt haben sie sich dazu entschlossen, ihnen einen neuen Vertrag zu geben. Das ist mit Sicherheit auch ein Zeichen des Vertrauens, den man dort in ihm einfach geben hat, hat ihm jetzt mal 2 Jahre verlängert. Und das ist vielleicht noch spannend, natürlich auch noch dazugefügt, dass HSV Hamburg sich entschlossen hat, den Vertrag mit Thorsten Jansen und ja sowohl Torwarttrainer als auch Co-Trainer Blaszczenko Laszkiewicz zu verlängern. Also da die Hamburger, ich denke, das passt einfach. Das sind Hamburger Jungs, die dort am Seitenrand stehen und die haben diese Mannschaft wirklich ja wieder nach oben geführt und machen wirklich tolle Arbeit, Robin.
Ja, absolut, total verdient.
Und Goran Stojanovic, der Dritte übrigens, den ich nicht nur entlassen wollte.
Ja. Toto Jansen ist das Gesicht dieses wieder erstarkten, hochgekommenen HSV Hamburg. Prägt es total, ist mit Florian Kehrmann zusammen, das sind die beiden Identifikationsfiguren im Trainergeschäft, meiner Meinung nach. Ne? Ich hoffe, dass sie dann auch in ihre letzte Amtszeit als jetzt Vereinstrainer gehen und dann in der Doppelspitze zusammen das DHB-Team übernehmen. So in meiner Wunschvorstellung sieht es so aus. Also Alfred Gislason holt eine Medaille bei der Heimweltmeisterschaft 2027 und danach übernehmen die beiden so. Ne, das mal so ein bisschen Spinnerei.
You heard it first here.
Von meiner Seite aus natürlich. Nein, vollkommen verdient. Auch Blasenko Laskovic macht es da großartig. Ne? Alle irgendwie total eng verbunden mit dem Verein. Und vollkommen richtige Entscheidung, ne, dass die Martin Schwalb da getroffen hat, da mit den Jungs zu verlängern.
Ja, definitiv. Also das ist absolut die richtige Entscheidung. Wie gesagt, die haben die Mixmannschaft nach oben getragen und haben es auch absolut verdient, da diese Vertragsverlängerung zu bekommen. Wir machen jetzt kurze Pause, kommen dann gleich zurück und wollen natürlich über die Frauen sprechen. Auch da ist viel passiert, nicht nur an Transfer oder ja, Transfergeschichte, sondern natürlich auch in der Bundesliga. Nach der Nationalmannschaftspause müssen wir vor allen Dingen über eine große Überraschung reden. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich uns auch mit dem Frauenhandball beschäftigen. Wollen natürlich das nicht außer Acht lassen. Wir wollen jede Woche nicht darüber sprechen, was dort abgeht. Und wir müssen vor allen Dingen über eine große Überraschung eigentlich sprechen. Ne? Wir hatten letztens relativ wenig gesehen, so ein bisschen. Aber Sonntag hat eine bereitgehalten. Der VfL Oldenburg, die auch ein bisschen geschwächelt haben zuletzt und klar verloren zum Beispiel gegen Halle Neustadt vor der Nationalmannschaftspause, gewinnen mit 32-29 gegen Borussia Dortmund in einer Partie, wo sie wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, konsequent. Nele Rehse hat das sehr, sehr gut gemacht, als sie eingewechselt wurden mit 8 Paraden, 40% Quote. Aber ich glaube, Dortmund muss sich viel mal in die eigene Nase fassen, denn das war wirklich schon ein schlapper Auftritt, fand ich.
Ja, vor allen Dingen, wir reden jetzt natürlich innerhalb der letzten 3-4 Wochen das zweite Mal, ne, über einen Ausrutscher der Dortmunderin. Damit ist jetzt hoch abgefahren. Also Bietigheim und Thüringen sind für die Dortmunderinnen einfach nicht mehr einzuholen. Und korrigiere mich, aber damit ist die Champions League futsch.
Ja, definitiv. So.
Und die war schon das erklärte Ziel der Dortmunderinnen in diesem Jahr, glaube ich. Und absolut bitter, dass sie die jetzt nicht erreichen konnten. Zwei, sage ich mal, vermeidbaren Niederlagen. Weil gegen die Oldenburgerinnen hätte es nicht sein müssen. Gut, es hat natürlich irgendwie Alina Grisels, Lisa Andel, Zoe Sprengers, alle drei gefehlt. Die haben immerhin fast 250 Hütten gemacht, ne? Die drei in dieser Saison bisher für die Dortmunderinnen. Und Alina Grisels, brauchen wir nicht drüber reden, ist Dreh- und Angelpunkt Spiels so. Also wenn die fehlt, geht nicht viel, ganz einfach. Ne? Und die Oldenburgerinnen haben sich da echt stark präsentiert. Und den Dortmunderinnen den Zahn gezogen. So, Toni Reinemann 9 Tore gemacht, du hast es gerade schon angesprochen, 40% Quote nach Einwechslung im Tor. Absolut verdienter Sieg. Brauchen wir nicht drüber reden, meiner Meinung nach.
Definitiv. Also das, ich finde es sowieso krass, Toni Luisa Reinemann da abreißt. 118 Buden schon, mehr als 10 im Schnitt, also roundabout ungefähr. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark, was sie dort ja wirklich Spiel für Spiel abreißt. Also kann man wirklich nur einen Hut vorziehen, zumal auch die Torhüterin bei Dortmund überhaupt nicht gut gewesen ist. Ja, hatte heute eine Parade nur, 11% Quote. Ich finde auch sowieso, dass sie in den letzten Wochen nicht ganz so stark ist, wie wir sonst von ihr gewohnt sind. Und Madita Kohorst, die ja zur neuen Saison dann nach Oldenburg wechseln wird, hat es dann gegen die kommenden Teamkollegin ganz okay gemacht. 7 Paraden, 25% Quote, aber natürlich auch da nicht dieser Faktor vielleicht gewesen, wie man den hätte gebraucht, um die ja ein bisschen schwächelnden Vorderleute zu unterstützen. Und deswegen bin ich auch dabei. Also für mich muss Dortmund sogar noch eher so ein bisschen aufpassen, dass jetzt der Abstand nach unten nicht zu sehr gering wird. Denn wenn wir mal gucken, Blomberg, es sind nur 4 Punkte Rückstand. Die Blombergerinnen haben dann klar gewonnen jetzt am Wochenende gegen Waibling mit 29-18. Befinden sich sowieso in einer guten Form gerade. Also das sind jetzt schwierige Wochen. Da müssen jetzt sehr, sehr aufpassen. Jetzt natürlich noch am Mittwoch gegen Buxtehude daheim. Also Dortmund muss jetzt sehr, sehr wachsam sein, wenn sie nicht noch Europa verspielen wollen.
Ja, da müssen sie drauf aufpassen. Oder sie verspielen es in der Liga und gewinnen es einfach.
Ja.
Und holen sich damit ihren Startplatz. Von mir aus kannst du auch das machen, weil europäischen Titelträger in der Euroleague hätte ich wohl nehmen. Deutschen Titelträger. Das ist ein europäischer, wird es klar.
Ja, das ist klar, aber Deutschland auf jeden Fall.
Genau.
Ja, das werden wir ja am Wochenende sehen, spielen sie ja, genau.
Ja, genau, es ist ja jetzt schon wieder, geht ja Schlag auf Schlag jetzt schon wieder.
Genau, deswegen spielen sie auch entsprechend dann schon am Samstag dann weiter, beziehungsweise am Mittwoch und dann am Samstag dann Europapokal. Und wie gesagt, bin mal sehr, sehr gespannt, haben natürlich noch eine Verpflichtung getätigt, haben Laura Degenhardt dazu geholt, die dritte Nationalspielerin, die in der kommenden Saison dazukommen wird. Da bin ich auch sehr gespannt, denn sie hat in Metz ziemlich eine tolle Rolle gespielt für Rückraum links, mit Sicherheit nochmal dem Verein mit nochmal einen Schub geben. Aber man merkt schon auch, dass Henk Gröner verstärkt auch auf deutsche Spielerinnen setzt. Natürlich klar, als Nationaltrainer ehemalig gewesen für die deutsche Nationalmannschaft, weiß natürlich auch um die Qualität von deutschen Spielerinnen und möchte wirklich, dass es so ein bisschen, wir hatten es gerade mit MT Deutschland, so ein bisschen BVB Deutschland in Anführungsstrichen, so ein bisschen wahrscheinlich forcieren, aber ja, bin mal sehr gespannt, was Dortmund dann da liefern wird jetzt in der aktuellen Woche dann gegen Buxtehude, dann natürlich dann auch im europäischen Geschäft. Lass uns ein bisschen weiter gucken und uns mit der Sport und Neckarsulm beschäftigen. Auch über die haben wir ja viel gesprochen. Und was soll man jetzt sagen? Kommen aus der Pause raus und verlieren direkt wieder 27:30 bei Bensheim, bleiben damit auf dem 13. Tabellenplatz und ja, wieder so ein Auftritt, wo überhaupt nichts funktioniert hat. Haben mit einer 3-3 gespielt erst, dann mit einer 5-1-Deckung, aber nie den Zugriff bekommen und sind wirklich auf der Suche nach irgendeiner Identität. Sie kämpfen nicht wirklich, finde ich. Und das ist wirklich irgendwie so, nicht böse gemeint, aber es ist wirklich wie so ein wilder Haufen, der versucht, Punkte zu holen.
Ja, es ist irgendwie jeder einzelne Punkt, den sie jetzt irgendwie geholt haben auch. Diese Saison war irgendwie gar nichts Überzeugendes mit dabei. So, ne? Es ist so ein krasser Abwärtsstrudel, der jetzt auch irgendwie durch den Trainerwechsel Mart Aldering kriegt es auch nicht hin, so, ne? Und dann, wenn er dann sagt, so, ja, ist schade, knapp verloren, stark gekämpft. Das ist halt die Aussage, die wir diese Saison wirklich jedes Mal irgendwie nach dem Spiel gehört haben. Gut.
Wobei stark gekämpft nicht immer.
Stark gekämpft ist bei den Rutschen, die es gab, diese Saison auch schon ein bisschen übertrieben, sage ich mal. Da waren ein paar Auftritte dabei, die komplett leblos waren, gefühlt. Ja, ich sehe fast schwarz irgendwie, dass da nochmal der Bock umgestoßen wird. Ne? Also, und die können halt echt froh sein, dass Union Halle Neustadt, Sachsen-Zwickau und selbst die Vipers aus Bad Wildungen da irgendwie noch nicht ganz den Kopf aus der Schlinge gezogen haben und dass immer noch alles offen ist für die Sportunion Neckarsulm. Und ich glaube, auch wenn ich es ihnen irgendwie nach dieser Saison nicht wirklich gönne, dass sie am Ende es irgendwie schaffen, da auf den 12. oder 11. Platz zu kommen und nicht.
Oder sich über die Relegation retten, wahrscheinlich.
Ja, das haben sie verdient.
Ja, also, aber ich für mich ist jetzt halt natürlich klar, die haben einige Verletzungssorgen gehabt, ne? Laila Ihlefeld nicht mit dabei, Amber Verbraken, Munias Mietz, Kamen Moser und Fatos Kücükildiz. Aber trotzdem. Ich erwarte auch schon ein bisschen mehr von der Mannschaft, die da auf dem Feld steht. Sie muss einfach besser zeigen. Sie muss fighten, hart kämpfen und ja, alles geben, um natürlich so eine Partie zu gewinnen. Und das ist dann einfach, wenn wir uns das wieder auch angucken, mit der Wurfquote 55%. Das ist einfach zu wenig, um in der Bundesliga zu spielen. Und wenn ich mir jetzt angucke, das nächste Spiel geht gegen die Bad Wildung Vipers, die auch gerade viele Verletzungssorgen haben, nur mit 8 Spielerinnen insgesamt, waren sie in Bietigheim. Haben dort verloren, natürlich wenig überrascht, aber sie haben halt gefightet. Ne? Verlieren du mit 8 Toren, hast 28 Buden erzielt gegen Bietigheim, zur Halbzeit warst du mit 4 zurück. Also diese Mannschaft, die kämpft, die gibt alles, auch wenn sie natürlich schwierige Voraussetzungen haben. Ich habe gesagt, 8 Spielerinnen nur aktiv, aber die zeigen halt, wie Abstiegskampf geht. Es ist Kampf und dann ist es egal, mit wie vielen Spielern und Andres. Alle Spielerinnen wissen, okay, wir müssen 100% geben, dann können wir vielleicht was reißen, aber sie nehmen halt diesen Kampf an.
Ja, es ist krass. Also es steht 20:16 zur Halbzeit. Die liegen nur mit 4 hinten. Du musst dir halt mal den Begriff machen. Da sitzt ein Mädel sitzt da auf der Bank. Also ich kenne das leider relativ gut von meiner Truppe, weil wir auch viele Spiele schon mit 8, 9 Leuten bestritten haben. Und ich kann dir sagen, es ist kein Fest, wenn du vorne auf der Mitte spielst und hinten im Abwehrblock in der Mitte deckst. Also da bist du tot nach 40, 50 Minuten. Und dann kannst du 40, 50 Minuten ein super Spiel abliefern, aber am Ende gehen dir die Körner aus. Das ist einfach so. Es ist unmöglich. Also du kannst es vielleicht einmal, zweimal so machen. Und deswegen ist die Vorstellung gegen so krass aufspielende Bietigheimerinnen, ich finde, diese Niederlage ist echt positiv zu bewerten. Und die Trainerin hat es auch gesagt, die Tessa Bremer, die war super stolz. Sie hat gesagt, ich bin sehr zufrieden und sehr stolz auf meine Mannschaft. Also kennen sie vollkommen das Tempo, das sie da an den Tag gelegt haben. Ich glaube, die sind auf allen Vieren da rausgegangen am Ende.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch so ein bisschen. Also, wie gesagt, sie haben alles gegeben. Das ist halt genau das, was du halt von so einer Mannschaft erwarten kannst. Ich meine, klar, die haben keine Chance gegen Bietigheim, aber mein Gott, hau dich halt rein und gib halt alles, was du kannst. Und wenn es am Ende dann halt nicht reicht, dann hast du halt zumindest gewusst, okay, ich habe alles gegeben und dann reicht es halt nicht. Und das ist halt genau das, was sie halt zum Beispiel Neckarsulm vorhaben. Und sowieso, Weipersmann, viel gute Arbeit. Ne? Haben sich ja jetzt auch Matt Aldering, den aktuellen Interimstrainer von Neckarsulm, als Co-Trainer für die nächste Saison geholt. Norma Goldmann, ein junges Talent aus der Schweiz, wird nächstes Jahr dazukommen. Klar, sie verlieren natürlich auch die eine oder andere Spielerin. Annika Ingenpass geht nach Leverkusen, die Nationalspielerin. Und Verena Oswald geht nach Metzingen, um dort Laura Degenhardt zu ersetzen. Das sind natürlich auch schon wichtige Spieler, die sie verlieren. Aber sie haben es diese Saison gezeigt, dass sie fighten können, dass sie wissen, worum es geht. Sie geben einfach alles und das kann man dieser Mannschaft nicht hoch genug anrechnen. Und sie haben es wieder bewiesen. Klar, am Ende reicht es nicht, aber für mich sind sie aktueller Favorit in dieser Partie gegen Neckarsulm. Und ja, glaube auch nicht, dass sie da nochmal unten reinrutschen, denn wenn sie da Punkte holen mit dann vielleicht 13 oder 14 Punkten, dann sind es ja schon dann, ja, weil es bleibt mindestens bei 4 Punkten Abstand, da haben sie schon noch ein gutes Polster, auch wenn man natürlich nicht zu sicher sein sollte, aber bei den Vipers, die werden das schaffen, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher.
Ja, die Vipers wissen vor allen Dingen, dass das Spiel genau das ist, nämlich ein Matchballspiel. Gewinnen sie das, ist der Abstieg kein Thema. Dann ist auch der Relegationsplatz kein Thema mehr. So. Ja, genau. Das wird nicht passieren und deswegen sehe ich das haargenauso wie du, dass sie da definitiv die Favoriten sind.
Ja, definitiv. Wenn wir uns noch die anderen Spiele so ein bisschen anschauen, war es ein bisschen erwartbar. Ne? Buxtehude fliegt wirklich über Union Halle Neustadt hinweg mit 37-24. Thüringer HC gewinnt klar und deutlich mit 33-90 gegen Sachsen-Zwickau. Wirft sich schon mal so ein bisschen ein. Natürlich dann auch jetzt für Mittwoch, wo sie gegen Weibling spielen, wo sie auch noch mal ein bisschen Körner spüren können und dann im Europapokal durchstarten können. Und dann Metzingen gewinnt noch mit 29-24 gegen Bayern Leverkusen. Bleibt natürlich damit auch dran an dem möglichen dritten Platz. Also ist auch ganz, ganz wichtig. Haben sich ja schon auch haben schon hart fighten müssen. Also haben sie Leverkusen ja auch da nicht einfach gemacht, aber am Ende bleiben halt die Tussis abgezockt. Und das ist, glaube ich, etwas, was sie in den letzten Wochen ihnen so ein bisschen abgegangen ist, dass sie in so knappen Spielen dann wirklich dann ja 100% alles gegeben haben.
Ja, Metzingen ist eine coole Truppe, muss ich sagen. Also ich würde mich für die voll freuen, wenn sie da nochmal angreifen können. Ich glaube aber, Dortmund wird sich jetzt an die eigene Nase fassen auch und sagen, das lassen wir nicht mehr zu, was da passiert. Da reißen wir uns ein bisschen zusammen und die werden den dritten Platz safe machen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie nicht aufs europäische Geschäft verzichten wollen, ganz einfach. Und auch einfach zu viel Klasse haben. Also da ist Metzingen dann schon natürlich, HSG Blomberg-Lippe dürfen wir nicht außen vor lassen. Ne? Die sind da tatsächlich, die sind ja noch Vierter. Aber es wird ein spannender Kampf um den vierten Rang. Und ich bin ja sehr gespannt, was Metzingen nächste Saison auf die Beine stellen kann, ob sie da oben dann den dritten Rang angreifen können. Weil es bleibt natürlich dann zu beobachten, wie schafft es Dortmund, den Weggang von Alina Grisels zu verkraften. Die haben sich zwar, ne, du hast es gerade gesagt, auch mit der nächsten Nationalspielerin verstärkt, aber auch Metzingen hat echt eine gute Truppe für nächstes Jahr schon beisammen.
Ja, definitiv, da bin ich absolut bei dir und ja, wir werden natürlich weiter in die Augen drauf haben auf dem Frauenhandball, empfehlen wir euch auch wärmstens, da gibt es wirklich tolle Spiele, Sportdeutschland TV habt die Möglichkeit, die Spiele zu gucken, natürlich dann auch über ERF TV dann die europäischen Spiele der Frauen von Dortmund und dem Thüringer HC dann am Wochenende und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension da lassen bei Spotify oder iTunes, am liebsten 5 Sterne, aber gerne kurz die Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, solltet ihr uns unbedingt folgen, wer es nicht sowieso schon getan hat, auf den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram oder den Podcatcher eurer Wahl, denn so viel kann ich schon mal verraten, in den kommenden Wochen kommen noch viele Special-Folgen zu einem bestimmten Event, mehr verrate ich da noch nicht, aber ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, dass wir da viele Spielerinnen und Spieler zu Gast haben werden, deswegen ja, bleibt uns gewogen, hört uns weiter, empfehlt uns euren Freunden und dann hören wir uns nächstes Video hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.